Schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war, aber wir sind ja nah beieinander, der Schlag- und Wiedennest, und haben viel innere Verbindung. Darüber freue ich mich, auch über einige Leute, die ich ab und zu wiedersehe. Und ich möchte zu Anfang ganz kurz was zu uns im Wiedennest sagen, weil ich weiß, dass einige auch für uns beten, wovon wir leben. Ja, wir hängen davon ab, dass Freunde uns mittragen, auch im Gebet. Und eines meiner großen Gebetsanliegen, wer das wahrgenommen hat im letzten Jahr, war mal wieder ein Rekord an Ausgabenüberschuss. Unser Verwalter hat immer so interessante Namen für zu wenig Geld. Wir hatten ein Wahnsinnsdefizit und ich hatte wirklich keine Perspektive, wirklich nicht, wie das ausgeglichen werden könnte. Aber es ist ausgeglichen. Von daher, alle, die mitgebetet haben, dürfen dann gerne auch jetzt danken und sagen Halleluja. Für uns ist es wirklich wie ein Wunder vor unseren Augen. Und ich denke, Gott, du bist wirklich überraschend gnädig. Uns geht es also im Moment gut im Wiedennest. Okay, nach dem Ausgleich ist immer vor dem neuen Jahr und dem Budget. Die Verwalter und Rechner von euch werden das kennen. Aber Gott hat uns gestärkt und auch Mut gemacht zum Vertrauen. Es ist ja in unserer Gesellschaft eine gewisse Mode, in der westlichen Gesellschaft, die Bevölkerung nach Generationen einzuteilen. Ich finde, das ist auch ein sehr spannendes Verfahren. Ich versuche immer mal meinen Kindern zu erklären, was Babyboomer sind. Babyboomer, das sind die 60er, die Jahre, wo unfassbar viele Kinder geboren wurden. Und ich sage meinen Kindern immer, um das zu verstehen, den Unterschied zwischen eurer Generation und meiner Generation, kann ich das so schildern. Überall, wo wir hinkommen, wir Babyboomer, sind schon ganz viele Leute da. Ja? An der Achterbahn im Phantasialand stehst du Schlange. Ja? Wenn es irgendwo was Gutes zu ergattern gibt an Sonderangeboten, sind schon ganz viele da, die das brauchen. Wenn du dich bewirbst auf einen Studienplatz, ist der Numerus Clausus in Rekordhöhe. Wenn du einen Job kriegen willst, bewerben sich schon 100 oder 1000 andere drauf. Das ist so das Gefühl der Babyboomer. Die jetzige Generation, wenn sie sich halbwegs gut ausbilden lässt, schwimmt in dem Vergnügen, gefragt zu sein.
Im wirtschaftsrechtlichen Sinne nennt sich das Schweinezyklus.
Wie?
Schweinezyklus.
Schweinezyklus. Vielen Dank für den Hinweis. Aber den führen wir jetzt nicht weiter aus.
Das stimmt.
Ja, danke. Heute spreche ich über eine Generation, zu der ich auch gehöre, und wenn ich die jetzt anschreibe, kann ich verstehen, wenn ich euch das irritiert, und zwar die 99er. Und ich gebe zu, oder ich vermute, dass jetzt in euren Köpfen zwei Möglichkeiten auftauchen. Die eine, Uli ist 1999 geboren. Beim besten Willen nicht. Ich hoffe, die andere ist für euch genauso unwahrscheinlich. Uli ist 99 Jahre alt. Ich hoffe, ihr seht ein, dass das nicht gemeint ist. Mit den 99ern meine ich einen Text aus dem Neuen Testament. Und ich will euch den mal vorlesen in Lukas Kapitel 15 ab Vers 1. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. 99er-Generation, ich gehöre zu den 99. Ich bin eins von den 99 Schafen, die vor langer Zeit umgekehrt sind, die verstanden haben, dass sie gerettet sind, die zur Herde Jesu gehören. Ich bin eins von Jesu Schäflein. Ich gehöre zu den 99. Und um diese 99 geht es eigentlich auch in dem Gleichnis. Wir denken natürlich bei dem Gleichnis vom verlorenen Schaf immer sofort an den Hirten und die sanfte Art, wie er uns trägt. Das Lied eben war herrlich. Ich muss eine Peinlichkeit zugeben, meine Frau und ich schauten uns an und überlegten, ob wir das jemals schon mal gesungen haben. Vielleicht war es heute Premiere auch für uns. Ich habe das nur gemeine Predigt so genannt, den Liedvorschlag kam von Peter. Ein herrliches Lied, wunderschön, da kann man sich richtig emotional reingeben. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht für das eine verlorene Schaf als erstes, sondern es geht hier um die 99. Denn das Gleichnis wird eingerahmt in die Geschichte, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern ist. Oder wie es in der Neuen Genfer Übersetzung heißt, mit den Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und dann kommen die Frommen der Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und empören sich darüber, dass Jesus ausgerechnet mit diesen Leuten Gemeinschaft hat. Ich möchte erst mal kurz ein paar Worte zu dieser Gruppe sagen, Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir haben die normalerweise bei uns ja so abgeheftet, das waren zwar fromme, aber ziemlich schlechte Leute. Und im schlimmsten Fall beten wir im Gottesdienst, danke Herr, dass ich nicht so bin wie jener Pharisäer dort. Eigentlich aber ist die Gruppe der Pharisäer uns viel näher, als wir denken. Und es waren auch nicht durchweg böse Leute, die nur darauf aus waren, Jesus loszuwerden. Natürlich, aus ihren Reihen kam der stärkste Widerstand gegen Jesus. Aber die Gruppe der Pharisäer waren uns insofern nahe, dass sie sehr ähnliche Anliegen hatten, wie wir sie heute haben. Zum Beispiel waren die Pharisäer eine Bibelbewegung. Das heißt, ihnen war es ein Anliegen, dass Menschen nicht nur den Kultus, die Religion, den Gottesdienst im Tempel mitmachten, sondern die Bibel kennenlernen, vor allem voran die Tora, die fünf Bücher Mose. Und sie sorgten auch dafür, dass sich die Bibel ausbreitete und sie hatten dafür ein missionarisches System, das wir heute die Synagoge nennen. Das heißt, sie bauten überall, nicht nur in ihrem eigenen Land, sondern missionarisch in ganz Europa, überall bauten sie Häuser, in denen Leute die Bibel hören konnten, beten und singen konnten. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber die Art von Gottesdienst, die wir feiern, leitet sich eigentlich nicht aus dem Neuen Testament her, sondern ist vor allen Dingen an den jüdischen Synagogen-Gottesdienst angelehnt. Also die Elemente Predigt, Singen, Beten, klar, die gibt es auch im Neuen Testament, aber sie kommen vor allen Dingen vom Synagogengottesdienst. Die Gottesdienste im Neuen Testament sind Mahlzeiten, die man miteinander feiert. Ja, also die Kinder unten, die feiern gerade einen neutestamentlichen Gottesdienst. Wir haben hier eher einen synagogalen. Was nicht schlimm ist, das Neue Testament lässt viel Freiheit. Wir können gestalten, wie wir es für sinnvoll halten. Das war das Anliegen der Pharisäer, dass in den Synagogen überall Menschen das Wort Gottes hören. Sie verbreiteten das missionarisch. Mission lag ihnen auf dem Herzen. Jesus bescheinigt ihnen das später in Matthäus Evangelium Kapitel 23 und sagt, ihr durchzieht alle Lande, um einen einzigen Menschen zum Judentum zu bekehren. Das heißt, sie hatten Mission auf dem Herzen. Sie waren dezentral, ungebunden vom Tempel. Freiheit spielte eine große Rolle dabei. Überall können unabhängig vom Tempel Menschen Gottesdienst feiern und sie waren bibelbezogen. Na, und das ist ziemlich genau das, was unsere Bewegung ist, die sogenannten Evangelikalen. Es ist eine bibelbezogene Bewegung, die ist dezentral, unabhängig von den großen Institutionen. Deswegen nennen wir uns in unserem Namen auch gerne Freikirchen, ja, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, und missionarisch. Wenn wir fragen, wem sind wir denn im Neuen Testament am ähnlichsten, würde ich sagen, am ähnlichsten sind wir den Pharisäern. Und das meine ich gar nicht negativ. Ja. Das ist doch toll. Also ich bin begeistert. Forum Wiedenes ist eine Bibelbewegung, die missionarisch und dezentral Menschen erreichen will, weltweit. Wir sind genau so. Ja. Ich sage es nicht, um euch zu ärgern und zu sagen, hey, ihr seid alles heimliche Pharisäer, weil in unserer Sprache Pharisäer ein Schimpfwort geworden ist. Ich sage es nur, um euch bewusst zu machen, wir sind nicht frei von den Versuchungen, die eine solche Bewegung ereilen kann. Und genau davon spricht Jesus hier. Er kommt und sitzt mit Menschen zusammen, die nicht auf ihn gewartet haben, die sich nicht seit Jahren vorbereiten, fasten, beten, um den Messias zu treffen, denen der Messias bis vorgestern völlig egal war. Und jetzt sitzt er mit ihnen zusammen, so wie sie sind, in ihrem moralischen Dreck. Er sitzt mit ihnen zusammen und isst mit ihnen. Und das ist im Judentum ein Zeichen von Solidarität, von Zusammengehörigkeit. Und die Pharisäer verstehen die Welt nicht mehr. Und sie haben gleich die Bibellehrer mitgenommen, ja. Also das Pendant der Bibelschullehrer ist natürlich im Neuen Testament der Schriftgelehrte. Ja. Sie haben gleich die Bibellehrer, die Fachleute, die Theologen mitgenommen. Und beide sind sich einig, das geht überhaupt nicht. No go, was Jesus hier tut. Sie verstehen es nicht. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von den 99 Schafen. Ich bitte mal um die nächste Folie. Herrlich, ne? Es gibt ganz viele schöne Bilder. Ich weiß, ich habe irgendwo mal in einem Wohnzimmer so ein altes Ölbild gesehen mit Jesus als Hirten. Manche lachen, ihr kennt es genau. Also, wunderschöne Bilder. Tatsächlich aber geht es um die 99. Jesus spricht ja zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die sich nicht als verloren verstehen, die nicht verloren sind. Ja? Und er sagt zu ihnen, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Es gibt manchmal bei den Auslegungen Streit darum, sind die 99 jetzt allein in der Wüste, umgeben von Wölfen und Räubern und werden jetzt vernichtet, ja? Nein, Jesus stellt ja eine rhetorische Frage, wie man sagt. Er sagt, jeder von euch würde doch das eine Schaf suchen. Und das ist ja auch logisch, wenn wir einen Augenblick nachdenken. Ich habe 100 Schafe und abends zähle ich durch und sage dann 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99? Ach ja, bei 100 Schafen, eins mehr oder weniger. Nein. So denkt ein Hirte nicht, ja? Sondern wenn ein Schaf fehlt, geht er natürlich los und sucht das eine Schaf. Das Problem aber ist, wir reden nicht über das eine Schaf, über die 99. Das Problem ist, die 99 bleiben allein in der Steppe zurück. Left behind. Fachleute unter euch werden wissen, worauf ich anspiele. Es gibt so Filme, Left Behind, die eigentlich von was anderem sprechen. Aber so fühlt es sich an, zurückgelassen. Wo ist Jesus? Mal wieder unterwegs. Ein Schaf suchen. Das da ist ein schönes Bild, aber in diesem Gleichnis trifft das nicht auf uns zu, hier auf die meisten nicht. Das ist das Bild von dem Schaf, was völlig verloren ist. Wir, die geretteten Schafe, sind die 99. Und vielleicht manchmal frustriert, weil wir denken, wo ist Jesus? Warum passiert so wenig? Wieso höre ich, dass in Nepal Menschen Wunderheilungen erleben und Totenauferstehung und hier nicht? Wo ist Jesus? Jeder Hirte wird so handeln, dass er loszieht, wenn ein Schaf verloren geht. Er lässt nicht die Herde zurück, damit sie zerfleischt wird. Das wäre ja Quatsch. Ja? Jesus stellt eine rhetorische Frage und sagt, natürlich machst du dich auf den Weg und suchst. Und die anderen sind auch irgendwie versorgt. Aber es ist ein komisches Gefühl. Der Fokus, den Jesus hat, ist auf die Verlorenen. Und in Lukas 15 sind es ja sogar drei Gleichnisse, die immer von dem Gleichen sprechen. Der Fokus ist auf die Verlorenen. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war das fast so ein Gefühl von zurückgesetzt sein. Sie gingen doch davon aus, dass sie im Fokus Gottes sind. Sie hatten sich das doch verdient. Sie hatten sich doch bewährt über Jahre und Jahrzehnte. Und was hatten sie nicht für Opfer gebracht? Auf Karriere verzichtet, Geld investiert, Zeit investiert, Kraft. Was hatten sie für einen Mut, den Leuten vor den Kopf zu schlagen, was Gott von ihnen erwartet und sie herauszufordern? Und jetzt kommt Jesus und geht an ihnen vorbei und ist nicht bei ihnen zum Essen, sondern bei den Leuten, die so weit weg waren von Gott, dass die Pharisäer sich hüteten, ihnen zu nahe zu kommen, um ja nicht verunreinigt zu werden. Haben wir Pech gehabt, weil wir nicht verloren gegangen sind? Weil wir so treu sind? Ist das unser Unglück? Sollten wir auch korrupt sein und geldgierig wie die Zöllner, die als Landesverräter angesehen wurden? Oder versaut und schamlos wie die Prostituierten, damit Jesus uns liebt und findet und wir auch dann so ein Bild für uns nehmen dürfen? Manchmal geht es ja auch Menschen so, die in christlichen Familien groß geworden sind. Und die irgendwie das Gefühl haben, oh, ich habe nie so richtig gesündigt, um gerettet zu werden. Weiß nicht, ob jemand von euch das Gefühl kennt. Ich muss mich jetzt selber rausnehmen, weil ich bin nicht in einer christlichen Familie groß geworden. Aber ich kann euch nur sagen, freut euch, wenn ihr christliche Eltern hattet. Die Anfechtungen und Zweifel, durch die ich durchgegangen bin, die gönne ich euch nicht. Ja. Natürlich liebt der Hirte die 99. Er lässt sie ja nicht zurück, weil sie ihm egal sind, sondern weil sie ihn nicht brauchen. Es geht um die Frage, wer braucht gerade den Fokus von Jesus? Die 99 brauchen ihn nicht. Versteht mich nicht falsch, natürlich brauchen wir Jesus jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, gar keine Frage. Ja. Aber hier geht es ja darum, dass sich Menschen direkt zurückgesetzt fühlen, weil Jesus für andere Zeit hat. Left behind. Ich bitte mal um das nächste Bild. Nochmal. Schafe hat man ja nicht einfach nur als Rasenmäher. Obwohl manche doch vielleicht, ja. Aber normalerweise sind das Nutztiere, die zum Beispiel, wie hier auf dem Bild, Wolle geben und arbeiten. Und genauso ein Nutztier, zumindest in seiner eigenen Perspektive, ist in dem dritten Gleichnis in Kapitel 15 in seinen eigenen Augen der ältere Sohn. Das Gleichnis von den beiden Söhnen. Da erzählt Jesus eine Geschichte von einem jüngeren Sohn, der genauso wie das Schaf auch verloren geht, weil er irgendwie das Gefühl hat, auf dem Hof meines Vaters finde ich nicht das Leben, was ich brauche. Und er zieht los und sucht es an allen möglichen falschen Ecken und Enden. Der verlorene Sohn. Viele werden das Gleichnis schon mal gehört haben. Er zieht los und verprasst sein Vermögen, das er aus dem Erbe seines Vaters raussiziert hat, und entscheidet schließlich, dass er, bevor er verhungert, lieber wieder zurückgeht zu seinem Vater. Und für die meisten ändert das Gleichnis damit, dass der Vater sich riesig freut, dass er wiederkommt, dass er ein Riesenfest startet, eine voluminöse Party mit dem besten Fleisch, was auftreibbar ist, und sich freut, dass der Verlorene gerettet ist. Bis hierhin gehen wir alle super mit. Aber das Gleichnis zielt eigentlich auf den älteren Bruder des jüngeren verlorenen Sohnes. Ich lese mal aus dem gleichen Kapitel, Lukas 15, ab Vers 23. Der Vater sagt, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Diese Szene ist dramatisch. Wenn ihr nur mal einen Augenblick nachdenkt, ja, euer Vater oder euer Bruder oder eure Frau oder euer Sohn oder euer Freund hat gerade das beste Essen zubereitet, was möglich ist. Das Mastkalb für die wichtigsten Gelegenheiten oder wichtigsten Feste. Ja. Er hat das Mastkalb geschlachtet und Musik geordert. Damals gab es noch keine CD-Player. Da musste man eine ganze Band holen. Und sie tanzen und singen. Und der ältere Sohn, was tut der? Der arbeitet auf dem Feld, weil irgendjemand vergessen hat, ihn einzuladen. Das heißt, er arbeitet noch und als er kommt, ist die Party in vollem Gange. Allein das schon wäre für mich Grund, ziemlich sauer zu sein, oder? Hey, mein Vater macht eine Riesenparty und ich bin nicht eingeladen. Mir sagt keiner Bescheid. Ich habe noch 3 Stunden da draußen gearbeitet, wo die hier schon gegessen, getrunken und getanzt haben. Der geht natürlich nicht rein, ja, sondern sagt, komm mal her, was ist hier los? Holt sich einen Diener und lässt sich informieren. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hört er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihm wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Bevor wir uns über den älteren Bruder aufregen und sagen, hey, das ist doch für Gott gemeint und wie kannst du nur so handeln, ich verstehe ihn bestens und ich wäre auch nicht reingegangen. Ja. Erstens, ihr habt vergessen, mich einzuladen, ihr feiert, was ist das für eine Beziehung? Ja. Zweitens, ihr feiert den Sohn, der sich einen Teil vom Erbe gekrallt hat, der das verschwendet hat, der Schande und Scham über unsere Familie gebracht hat und der jetzt, wo er Hunger hat, zurückkommt, weil er keinen anderen Weg mehr sieht. Und du, Vater, feierst das. Und ich? Hast du mich schon mal gefeiert? Hast du mir schon mal eine Party angeboten? Hast du schon mal ein Fest für mich gemacht? Wo ist die Wertschätzung für mich, für meine Arbeit? Bin ich nur dieses Schaf, das geschoren wird und das war's? Und da sind wir wieder bei dem Bild von eben, ja? Dieses eine verlorene Schaf auf den Armen Jesu, wie schön. Aber ich bin eins von den 99 und ich stehe gerade in der Steppe, in der Wüste, ich fühle mich vielleicht auch so und denke, ja Jesus, ich wäre auch gerne jetzt mal auf deinem Arm. Muss ich jetzt erst verloren gehen, damit du wieder mich im Fokus nimmst? Der ältere Sohn steht für Pflichtbewusstsein, jemand, der treu seine Arbeit tut, über Jahre, der seinen jüngeren Bruder weggehen sieht, um sein Vergnügen zu haben, aber selbst beschließt, das mache ich nicht, ich bleibe hier, ich halte durch, der auch nicht zufrieden ist mit seinem Vater, offensichtlich nicht, aber trotzdem treu bleibt, der sich was verdient und der einen gewissen Anspruch entwickelt, nur dass er diesen Anspruch offensichtlich aufschiebt, bis sein Vater eines Tages stirbt und er dann alles erben kann. Und dann geht es ihm endlich gut. Der ältere Sohn steht für die Verachtung für die, die sich noch nichts verdient haben. Die eigentlich nicht verdient haben, dass man sie mit Aufmerksamkeit, mit Einsatz bedient, dass man sie feiert. Er ist sensibel für die Ungerechtigkeit, die hier geschieht. Und er ist frustriert, weil er das Gefühl hat, er wird übersehen. Die 99. Was würden wir dem älteren Sohn empfehlen? Was würden wir den 99 Schafen empfehlen? Kämpfen für Gerechtigkeit. Wir machen einen Streik. Hey, wir wollen auch mal behandelt werden wie die Verlorenen. Wir wollen Jesus zum Essen hier haben. Ja, wir wollen auch Wunder sehen und Zeichen und große Dinge erleben. Das ist wahrscheinlich keine gute Lösung. Und das würden wir auch nicht wagen, Jesus so ins Angesicht zu sagen, hey, wir sind nicht zufrieden. Aber man kann sich ja zumindest aufregen über die anderen, die noch nicht jahrelang in der Gemeinde sind, die vielleicht noch nicht mal gläubig sind und die alle möglichen Erwartungen und Ansprüche haben, was man alles für sie tun könnte und sollte. Ja, für die wir unsere Gottesdienste vielleicht umgestalten, unsere Musik anders gestalten, denen wir auf jede Art und Weise entgegenkommen. Und was ist mit mir, der ich schon 20 Jahre dabei bin? Der ich so lange in der Nachfolge Jesus stehe? Was wird aus mir dabei? Wir können unser Bibelwissen, unsere treue Mitarbeit, unsere Großzügigkeit, unsere Selbstbeherrschung ins Feld führen und nach Belohnung verlangen. Die Antwort des Vaters an den älteren Sohn ist jetzt nicht: Hey, stell dich nicht so an. Meine Güte, was bist du empfindlich? Sei froh, dass du hier überhaupt arbeiten darfst, ja? Das ist eine gute Hütte, ja, und du kriegst jeden Tag was zu essen. Okay, nicht das Mastgalb, aber andere Sachen. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja. Okay, ich habe vergessen, dich einzuladen. Da musst du nicht gleich so rummeckern. Der Vater könnte auf all die Weisen reagieren. Er könnte ihn bestrafen für seine Bockigkeit, für sein Gefühl, ich bin doch gerechter als mein Bruder. Aber was er macht ist, er kommt raus, Lukas 15, Vers 28, und hört sich erstmal an, was ist los. Und der ältere Sohn sagt: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Er sagt nicht mein Bruder, sondern dieser Mensch da. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Gott hört sich erstmal unseren Frust an. Das Gefühl: Gott, ich komme bei dir vielleicht nicht genug vor. Andere scheinen wichtiger zu sein. Ich werde nicht genug beachtet. In der Gemeinde sieht keiner, wie viel ich eigentlich tue, leiste, was ich alles hinter mir habe. Dieses Gefühl, nicht im Fokus zu sein. Gott hört sich das erstmal an. Und die Antwort, die er dann gibt, ist eine Wahnsinnsermutigung, aber auch eine schockierende Ermutigung. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Diese Antwort heißt: Mein lieber Sohn, du hättest an jedem Tag, an dem du hier gearbeitet hast, die Freiheit gehabt, dir jedes Tier aus dem Stall zu holen und zu schlachten und die Party zu feiern, die du feiern wolltest. Es gehört dir. Du durftest längst mit dem Mastkalb feiern und deine Freunde dazu einladen. Du hast es dir nicht gegönnt. Du hast gedacht, das ist Sklaverei, hier zu arbeiten, man wird nur ausgenutzt. Du hast gewartet, bis ich sterbe, weil du dachtest, ich gönne dir nichts. Ja? Das ist übrigens der Irrtum von beiden Söhnen. Der Jüngere geht, weil er denkt, der Vater gönnt ihm kein Leben. Der Ältere wartet auf das Sterben seines Vaters, weil er denkt, der Vater gönnt ihm kein Leben. Und der Vater sagt, alles gehört dir. Du bist nicht benachteiligt, im Gegenteil. Ja? Du darfst leben und du darfst dich freuen. Und jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Du fragst dich, wo die Freude ist, wo das Feiern ist, wo Jesu Arme sind, das Aufgehobensein bei ihm. Du fragst dich, wo Jesus ist. Folge dem Herzen Gottes. Folge dem Herzen Jesu. Du vermisst den Hirten. Folge seinem Herzen und richte deinen Fokus auf die Verlorenen. Auf die, die keine Chance haben ohne ihn. Wenn du deine eigene Ausrichtung auf die Verlorenen ausrichtest, dann folgst du Jesus. Mach dich auf die Suche nach den Verlorenen und du triffst Jesus. Das ist das Geheimnis. Was fehlt, ist nicht eine andere Art von Frömmigkeit, ist nicht, dass der ältere Sohn irgendwas falsch gemacht hätte. Was fehlt, ist, sich zu freuen und begeistert zu sein, dass Gott Menschen rettet. Da ist der Herzschlag Gottes. Gott unterwegs zu den Verlorenen. Und wenn wir am Herzschlag Gottes dran sein wollen, dann muss das auch unser Herzschlag werden, unterwegs zu den Verlorenen. Ich habe am Anfang von den Generationen gesprochen. Wir sprechen ja heute auch von Generationenkonflikt. Und wir hatten gerade in den Medien einen entsetzlichen Generationenkonflikt, den viele schon als Menetekel für schlimme Zeiten sehen. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, hieß das Lied mal, zu harmlosen Zeiten. Seit der WDR-Kinderchor das weltweit verbreitet hat, heißt es anders. Ich will es gar nicht zitieren. Wer es weiß, weiß, es war ein echt ärgerliches Lied, vor allen Dingen, wenn man so in der Oma- und Opa-Generation ist. Wir haben noch keine Enkel, aber das Alter haben wir schon. Ja? Und ich habe auch gedacht, boah, was ist denn das für eine Stimmung? Meine Generation wird jetzt verklagt als die Umweltsünder. Und ich sehe da teilweise die Diskussionen, die laufen und denke, ach du meine Güte, noch ein Generationenkrieg. Ja? Ui. Echt heftig. Also das schießt da hin und her. Ja? Also die Jungen sagen, boah, ihr Alten, also das ist meine Generation gemeint, ne? Ihr Alten, ihr habt Öl verbrannt, Plastik in die Meere geschmissen, ihr habt auf Kosten unserer Generation gelebt, auf Kosten der Zukunft, ihr habt es komplett versaut. Und wir sagen, hey, 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 wir sind spät 68er, wir sind nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen, wir haben Plastiktüten mehrmals gebraucht, ja, ihr lebt heute und versaut die Erde und so weiter. Das nennt man Generationenkonflikt. Und das sieht gar nicht so gut aus im Moment. Es heizt sich ein bisschen auf. Ich glaube aber, wir haben in der Gemeinde die Chance, damit ganz anders umzugehen. Das, was wir hier an Konflikt sehen, bei Jesus, den Konflikt der 99er-Generation, also der 99 Schafe, gegenüber den Verlorenen, das können wir überwinden. Und manchmal hat das ja sogar mit Generationenkonflikt zu tun. Es liegt in der Natur der Sache, dass es oft die Jüngeren sind, die eher zum Glauben kommen, die eher verloren gehen und die gewonnen werden müssen. Die Lösung ist, mit Gottes Herzen gehen und sehen. Keine Aufteilung der Menschen nach jung und alt, nach braun oder rosa. Ich kann nicht, ob ihr das wisst. Die meisten Menschen der Welt sagen nicht, dass wir weißhäutig sind, sondern rosahäutig. Ja. Keine Einteilung der Menschen nach schlau oder einfach, nach fleißig oder träge, sondern nach gerettet oder verloren. Das ist, wie Gott Menschen sieht. Gott macht diese Kategorien nicht, die wir anlegen. Er sieht nur die Menschen, die gerettet sind, und er sieht die Verlorenen. Und Jesus erklärt, die Verlorenen sind das, wohin sich Gottes Fokus richtet. Und er lädt den älteren Sohn, die Pharisäer, die Schriftgelehrten ein, den gleichen Fokus zu wählen, bei allem, was wir tun und leben, auch als Gemeinde. Die Lösung für Konflikte liegen darin, den Herzschlag Gottes für Verlorene zu teilen. Es geht in der Gemeinde nicht um Geschmacksfragen und nicht um Stilfragen und auch nicht um Traditionsfragen. Es geht um die Frage, wie können wir Verlorene erreichen? Das muss die Kernfrage in allem sein, was wir tun. In jeder Aktion, bei jeder Frage, die sich stellt in der Gemeinde, muss das der Antrieb sein, dahinter zu fragen, wie erreichen wir Menschen? Weil das der Herzschlag Gottes ist, weil das sein Fokus ist. Und wir wollen mit in diesem Fokus. Wir wollen mit ihm unterwegs sein, Verlorene sehen und erreichen. Alle anderen Fragen mögen wichtig sein, aber nicht so wichtig wie die eine. Sie sind nachgeordnet. Sie haben nicht diese Bedeutung. Wo wir diese Frage als oberste Priorität aus den Augen verlieren, fangen wir an, über Nebensächlichkeiten zu streiten. Und das lohnt sich nicht, weil es in Gottes Augen nicht lohnend ist. Das ist nicht Gottes Thema. Und da muss man eben die Frage stellen, wie gestalten wir einen Gottesdienst so, dass Verlorene gerettet werden? Welche Aktionen machen wir, dass Verlorene gerettet werden? Wie leben wir als Gemeinde, dass Verlorene gerettet werden? Das kann bis hin zum Kaffee gehen. Mein älterer Bruder ist in einer freievangelischen Gemeinde und er hat eine Leidenschaft für Kaffee. Und er hat eines Tages beschlossen, dass der Kaffee in der Gemeinde eine Zumutung ist. Bei euch bestimmt nicht, aber in seiner Gemeinde war das so. Und er kaufte, ist Zahnarzt, er konnte sich das leisten, kaufte gebraucht eine italienische Kaffeemaschine, so richtig mit großem Hebel und Kaffee, den man selbst mahlt, und er kennt das, ja. Und hat der Gemeinde gesagt, ich stelle euch die Kaffeemaschine zur Verfügung, ich stelle mich jeden Sonntag nach dem Gottesdienst hin und gebe den Menschen für 1 Euro pro Tasse einen Kaffee. Und wenn die Maschine mit diesen 1-Euro-Tassen abbezahlt ist, dann sind alle Einnahmen für die Gemeinde. Gleichzeitig dürfte er den Kaffee in Kannen, den er immer serviert, auch noch servieren, kostenlos. Ich glaube, er hat 1,5 Jahre gebraucht, dann war die Maschine mit 2.500 Euro abbezahlt Und ich meine, die Gemeinde hätte mittlerweile sogar einen Parkplatz gepflastert mit den Einnahmen. Das Genialste aber ist, er erzählte mal die Geschichte, da kam ein Mensch zu ihm zum Kaffee nach dem Gottesdienst und sagte, ich war vor 6 Wochen das erste Mal in Ihrem Gottesdienst. Und dann wieder nicht. Und heute Morgen, als ich aufwachte, dachte ich, ich würde mal wieder gerne einen guten Kaffee trinken. Versteht ihr, selbst beim Kaffee machen ist der Herzschlag für Verlorene mit dabei. Es geht nicht darum, jeder Christ ist ein Evangelist, das kann nicht jeder gleich. Ja? Aber es geht darum, alles, was möglich ist, auch in Gang zu setzen, dass wir die Menschen erreichen. Das ist der Herzschlag Gottes. Und ich will, dass wir mit diesem Herzschlag gehen, dass unsere Herzen synchron schlagen und dass nicht Fragen von sich zurückgesetzt fühlen oder Ähnliches uns bewegen. In manchen Gemeinden werden Menschen, die Jesus nicht kennen, VIPs genannt. Very important persons. VIPs. Ja. Und damit möchte ich die Botschaft schließen. Wer sind die wirklichen VIPs? Für wen rollt ihr den roten Teppich aus? Vielleicht rollt er gerade in die falsche Richtung. Kein Problem, rollt ihn zurück und überlegt euch, wie wollen wir als Gemeinde leben, um mit dem Herzschlag Gottes die Verlorenen willkommen zu heißen. Gott segne euch dabei. Amen.